Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Am 23. Mai wird unser Grundgesetz 75 Jahre alt. Grund genug, einmal Bilanz zu ziehen, und deswegen schauen wir uns heute im Hörsaal an, wie regelt unsere Verfassung eigentlich unser Zusammenleben und wie hat sie sich in den 75 Jahren verändert.
Die Verfassung ist nicht nur als ein Organisationsstatut zu verstehen, das den Staat organisiert, sondern zugleich als eine Lebensform seiner Angehörigen, die er an seinem Leben beteiligt. Das Grundgesetz baut zwar auf der Erwartung auf, dass die Bürger die allgemeinen Werte der Verfassung akzeptieren und verwirklichen, erzwingt die Werteloyalität aber nicht. Die Bürger sind daher auch frei, grundlegende Wertungen der Verfassung in Frage zu stellen, solange sie dadurch Rechtsgüter anderer nicht gefährden. Die pluralistische Demokratie des Grundgesetzes vertraut auf die Fähigkeit der Gesamtheit der Bürger, sich mit Kritik an der Verfassung auseinanderzusetzen und sie dadurch abzuwehren.
Gero Kellermann ist unser Redner heute im Hörsaal. Er ist Jurist an der Akademie für politische Bildung Tutzingen und in seinem Vortrag erklärt er euch die Grundstruktur des Grundgesetzes. Welche Funktionen erfüllt es und welche Versprechen macht es? Außerdem geht es in seinem Vortrag darum, wie sich unser Grundgesetz in den 75 Jahren verändert hat. Denn die Mütter und Väter des Grundgesetzes lebten ja vor ganz anderen gesellschaftlichen Hintergründen als wir heute. Der Vortrag von Gero Kellermann heißt 75 Jahre Grundgesetz – die Zukunft der Verfassung. Und er hat ihn am 29. Februar 2024 im Rahmen der Reihe Akademie am Abend – der neue digitale Wissenschaftstalk gehalten. Veranstalter der Reihe ist die Akademie für politische Bildung Tutzing.
75 Jahre Grundgesetz, die Zukunft der Verfassung ist das Thema, um das es heute Abend geht. Im Mai wird es sicherlich noch forciert sein, viele Veranstaltungen zum Jubiläum des Grundgesetzes. Wenn man sich jetzt anschaut, was vielleicht in den Jubiläen vorher gesagt wurde über das Grundgesetz, zum Beispiel nach 70 Jahren oder nach 60 Jahren, dann ist hervorgehoben worden seine wichtige Rolle für die Stabilität der damals am Anfang noch jungen Bundesrepublik und den weiteren Verlauf, auch die vorausschauende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Rolle, die das gespielt hat für die Entwicklung der Bundesrepublik. Und das ist ja auch völlig richtig und das wird sicherlich auch in diesem Jubiläum eine Rolle spielen. Wenn man aber so die Zeitung aufschlägt, die Meldung hört in dieser Tage, dann findet man dann auch solche Kommentare zum Thema, wir müssen das Bundesverfassungsgericht schützen davor, dass es von Extremisten usurpiert wird. Oder zum Beispiel vor 2 Wochen, da gab es so eine Meldung über eine Initiative des Bundesinnenministeriums im Kontext von Extremismus, und zwar, dass man Ansprechstellen schaffen möchte für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die psychisch oder aber auch physisch angegriffen worden sind im Zusammenhang mit ihrer politischen Tätigkeit, zum Beispiel gerade auf kommunaler Ebene. Und da wird auch deutlich, dass nach 75 Jahren Grundgesetz ja immer noch viele Aufgaben bestehen, dass die Arbeit an der Demokratie eine andauernde Aufgabe ist. Und ich habe mir gedacht, auch die Gelegenheit zu nutzen, um ein paar Grundzüge, Grundstrukturen des Grundgesetzes nochmal zur Sprache zu bringen, insbesondere auch, welche Funktion es eigentlich erfüllt, welche Versprechen es macht, wie es unsere politische, unsere gesellschaftliche Ordnung fundiert. Dann werfe ich einen Blick auf die Frage, wie sich die Verfassung verhält im gesellschaftlichen Wandel, welche Reaktion es da geben kann, was da normalerweise so passiert. Der Verfassungstext ist ja nun 75 Jahre alt und die Mütter und Väter des Grundgesetzes lebten ja vor dem Hintergrund ganz anderer gesellschaftlicher Bedingungen. Da hat sich ja nun sehr viel getan. Und schließlich werde ich dann noch ein paar Thesen vorstellen, wie es denn jetzt weitergeht mit dem Grundgesetz. Wo liegen denn besondere Herausforderungen? Und zunächst noch also der Blick auf die Grundlagen des Grundgesetzes, so habe ich das genannt, zunächst zur historischen Entwicklung. Es gab keine große verfassungsgebende Versammlung mit gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern zum Beispiel, sondern das lief, wie Sie ja sicherlich alle wissen, anders ab. Zunächst der Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee, der das Grundgesetz vorbereitet hat, der bestand aus 30 Personen, die berufen worden waren von Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder. Und auf Grundlage dieser Vorarbeit hat dann der Parlamentarische Rat in Bonn das Grundgesetz ausgearbeitet und 65 Mitglieder hat er gehabt, darunter waren 4 Frauen. Verkündet wurde es dann im Mai 1949, trat dann auch in Kraft und das ist so der Anknüpfungspunkt für das Jubiläum. Vielleicht zu Beginn nochmal, was ist denn eigentlich die Verfassung, über die wir jetzt sprechen? Es gibt da verschiedene Modelle. Hervorheben möchte ich hier, dass die Verfassung eine rechtliche Grundlage des Staates ist. Man spricht ja auch von der Verfassung eines Staates, so mit Blick auf eine andere Dimension, zum Beispiel, wie sind die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, welche sozialen Gruppen gibt es dort, in welcher Verfassung ist dieser Staat? Und bei der Verfassung, dem Grundgesetz, um das es heute geht, geht es auch eben um das Thema Recht. Bestimmte grundlegende Regelungen werden rechtlich verbindlich gemacht, Regeln über die staatliche Organisation, wer macht die Gesetze hier in dem Staat, wie ist der Staat aufgebaut. Und so als zweiten großen Teil kann man sehen, welche Stellung haben die Bürgerinnen und Bürger in diesem Staat, welche Rechte haben sie gegenüber staatlichen Eingriffen, wo kann man klagen und dergleichen. Wenn wir jetzt über das Grundgesetz so viel sprechen, dann blättern wir es doch einfach mal kurz auf, nur ein paar Worte zum grundsätzlichen Aufbau des Grundgesetzes. Es beginnt ja mit der Präambel, das ist ein feierliches Bekenntnis, klingt auch so, da ist die Frage, hat das überhaupt irgendwelche rechtliche Bedeutung? Das muss man bejahen. Die Präambel spielt dann auch schon eine Rolle, wenn es um die Auslegung anderer Verfassungsnormen geht. Und da kann man sich darauf berufen, dass zum Beispiel in der Präambel deutlich wird, dass das Grundgesetz eine europafreundliche, eine der europäischen Integration zugetane Verfassung ist. Im nächsten Teil, das ist der Grundrechtsteil, befinden sich die Grundrechte, die man aber immer im gleichen Atemzug nennen muss, zusätzlich die sogenannten grundrechtsgleichen Rechte, die sind weiter hinten im Grundgesetz. Da geht es zum Beispiel um den gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt als Grundrecht. Diese grundrechtsgleichen Rechte, die sind in einem Atemzug zu nennen mit den Grundrechten, da man sie nämlich auch mit der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen kann, genauso wie die Grundrechte von Artikel 1 bis 19. Im nächsten Teil des Grundgesetzes geht es um das Verhältnis von Bund und Ländern. Das ist ja sehr maßgeblich, der Föderalismus für die Bundesrepublik Deutschland. Und der nächste Teil behandelt Verfassungsorgane, also eigentlich die großen politischen Spieler, die von der Verfassung mit bestimmten Rechten ausgestattet worden sind. Der Bundestag, der Bundesrat, der Bundespräsident und die Bundesregierung. Das Bundesverfassungsgericht ist auch ein Verfassungsorgan, findet sich in diesem Abschnitt aber gar nicht. Das kommt dann weiter hinten. Da wird schon ein bisschen deutlich, es hat sich so seinen Status als Verfassungsorgan erst im Laufe der Zeit so richtig erkämpft. Dann im nächsten Teil geht es um Staatsfunktionen, also wie funktioniert die Gesetzgebung, wie werden die Bundesgesetze ausgeführt. Die Rechtsprechung ist dort geregelt, wie gesagt, Finanzwesen und Verteidigung sind weitere Teile. Und ganz am Ende des Grundgesetzes finden wir die Übergangs- und Schlussbestimmungen. Das hört sich so ein bisschen danach an, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist. Nein, da gibt es also auch ganz zentrale Punkte, zum Beispiel die verfassungsmäßige Formulierung der Staatsangehörigkeit. Und es geht auch um das Verhältnis von Staat und Kirche. Es findet sich dort zum Beispiel auch das Grundrecht auf Sonntagsruhe, also seelische Erbauung. Das Recht auf einen freien Sonntag zur Arbeitsruhe, was zum Beispiel eine Rolle spielt in der Rechtsprechung, wenn es um Ladenöffnungs- oder Schließungszeiten geht am Sonntag. Das ist also, wie gesagt, ein kurzer Blick nochmal in das Grundgesetz. Was macht die Verfassung eigentlich auch überhaupt zur Verfassung? Woran liegt das eigentlich, dass sie diesen Status hat? Ihr ist ein höherer Rang eingeräumt worden und sie hat auch eine höhere Bestandsgarantie als zum Beispiel ein einfaches Bundesgesetz, wie das Straßenverkehrsgesetz zum Beispiel. Das kann man viel leichter ändern als die Verfassung. Nämlich nur durch bestimmte vorgegebene Verfahren. Man braucht 2/3 Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat. Wenn wir uns die Situation in Bayern angucken bei der Gelegenheit, dort brauchen wir auch eine 2/3 Mehrheit im Landtag. Aber dann wird das Ganze auch noch dem Volk zur Entscheidung vorgelegt. Also in Bayern kann man die Verfassung, die bayerische Verfassung kann man nicht gegen den Willen des Volkes ändern. Andersrum geht es. Das Volk durch die Verfahren der direkten Demokratie kann die Verfassung ändern, auch gegen den Willen des Landtags. Das ist grundsätzlich möglich. So, nochmal die Stellung des Grundgesetzes. Ich habe hier so eine Übersicht mitgebracht, eine Normpyramide oder man spricht auch von Normenhierarchie. Und da sehen wir, es steht gar nicht ganz oben. Und da wird schon deutlich, es ist sozusagen die wesentliche Fundierung, die Grundnorm für die, mit Blick auf die nationale, ja, auf das Staatsgebiet der Bundesrepublik. Aber darüber steht das Europarecht. Auch über das Grundgesetz, über Artikel 23, wurden bestimmte Kompetenzen auf die höhere Europaebene übertragen. Und somit ist es so, dass das Europarecht Anwendungsvorrang genießt, auch unmittelbar gelten kann und in dieser Normhierarchie über dem Grundgesetz anzusehen ist. Wobei dieses Zusammenspiel Europarecht und Grundgesetz, gerade auf Verfassungsrecht, soweit funktioniert. Es gibt da auch so eine kleine Rechtsgeschichte dazu. Aber ich möchte jetzt dann erstmal weiter in diese Normpyramide weiter runtergehen. Darunter sind die einfachen Bundesgesetze, aber dazwischen sind noch die allgemeinen Regeln des Völkerrechts, die den Bundesgesetzen vorgehen. Da geht es zum Beispiel um die diplomatische Immunität oder den Grundsatz, dass man Gefangene nicht töten darf. Unter den Bundesgesetzen finden sich die Rechtsverordnungen. Die haben ja in der Corona-Zeit eine große Rolle gespielt, als die Verwaltung sozusagen die Dinge schnell geregelt hat. Und sozusagen die parlamentarische Auseinandersetzung auch über die Corona-Maßnahmen erst recht spät anfing aufgrund des Zeitdrucks. Rechtsverordnungen sind auch Gesetze, gelten für alle, werden aber von der Verwaltung erlassen, die dazu ermächtigt worden ist durch eine Rechtsverordnung. Der Hintergrund ist, dass man den Gesetzgeber auch entlasten möchte in bestimmten Fragen. Zum Beispiel, ich habe vorhin vom Straßenverkehrsgesetz gesprochen, die Straßenverkehrsordnung, die ist eine Rechtsverordnung und wurde irgendwann mal vom Bundesverkehrsministerium erlassen, weil sich jetzt eben der Staat oder der Gesetzgeber nicht so mit so Fragen auseinandersetzen sollte, wie welche Farbe hat das Stoppschild und dergleichen. Dann erst kommen die Landesverfassungen unter den Bundesrechtsverordnungen, gemäß dem Grundsatz Bundesrecht bricht Landesrecht, die einfachen Landesgesetze und die Rechtsverordnungen und Satzungen der Länder. Um nun mal so ein Anwendungsbeispiel zu bringen, stellen wir uns vor, es gibt ein bayerisches Schulgesetz, was vorschreibt, dass die Wahl der Schule für die Kinder ganz allein in der Regie der Schule, der Lehrkräfte steht, die entscheiden, welche Schule besucht das Kind in der nächsten Klasse. Und das wäre dann aber ein Verstoß gegen die Landesverfassung und eben auch das Grundgesetz, in dem Fall gegen Artikel 6 Absatz 2 Satz 1, das elterliche Erziehungsrecht. Die Eltern dürfen da mitsprechen. Das nur mal so als kleiner Anwendungsfall, wie jetzt das Grundgesetz in der Normpyramide, in der Normhierarchie, ja, funktioniert. Und da bin ich schon beim Begriff Funktionen der Verfassung. Was versprechen uns Verfassungen, was erhoffen wir uns von Verfassungen? Da kann man zunächst sehen die Einigungsfunktion. Verfassungen stellen ja so einen Grundkonsens dar. Ja, die politische Gemeinschaft einigt sich auf bestimmte Werte, Leitideen und Verfahren, die eben diesen höheren Rang haben sollen, die erschwert abänderbar sind. Hintergrund ist oder Folge ist dieser Einigungsfunktion, dass bestimmte Fragen aus dem normalen politischen Prozess herausgenommen worden sind. Man könnte sich zum Beispiel die Entwicklung der Bundesrepublik anders vorstellen, wenn die Wahl des Bundespräsidenten, wenn man die jetzt einfach gesetzlich hätte ausgestalten können, zum Beispiel, wir ab und zu tauchen ja die Diskussion auf, Direktwahl des Bundespräsidenten. Und wenn das so einfach möglich gewesen wäre, dass es mal eine Direktwahl ist, dann wird es wieder geändert und wird so gewählt wie jetzt, dann würde das eine Belastung darstellen für den Prozess, für den politischen Prozess. Und deshalb hat die Verfassung hier die Bedeutung, okay, wir einigen uns, das nehmen wir jetzt erstmal, oder die Debatte darüber, raus aus dem normalen politischen Alltag. Sie wissen, sehr starke Fundierung als Konsens hat die Menschenwürde und die Prinzipien des Bundesrechts, Sozialstaat, der Demokratie und Republik durch die Ewigkeitsklausel. Das sind wir jetzt irgendwie sehr, wir sind ja sehr auf der staatlichen Ebene, wie wird der Staat eingerichtet, seine Grundprinzipien. Aber das finde ich, muss man auch betonen hier bei dieser Einigungsfunktion des Grundgesetzes, die Verfassung wirkt auch in den Alltag der Menschen sehr stark hinein, insbesondere im Bereich der Grundrechte. Es gibt da ein schönes Zitat vom Weimarer Staatsrechtslehrer Rudolf Sment. Die Verfassung ist nicht nur als ein Organisationsstatut zu verstehen, das den Staat organisiert, sondern zugleich als eine Lebensform seiner Angehörigen, die er an seinem Leben beteiligt. Also das wird, wie gesagt, besonders im Bereich der Grundrechte deutlich. Denken Sie zum Beispiel daran, Hochschulzugang hat eine verfassungsrechtliche Dimension, Freiheit der Berufswahl, und das betrifft natürlich auch die Ausbildung, die dort reinspielt. Gleichberechtigung von Mann und Frau ist höchst alltags, ja, Steuern oder von höchster Bedeutung dafür. Das Streikrecht ist auch ein weiteres Beispiel, wie die Verfassung in, ja, ins Alltagsleben, in das konkrete Leben tatsächlich hineinwirkt. Neben dieser Konsens-, Einigungs- oder Integrationsfunktion geht es ja auch um die Rechtfertigungsfunktion. Wir haben verschiedene Werte im Grundgesetz, auf die man sich geeinigt hat, die ganz fix sind. Aber jetzt haben wir ja nun den politischen Prozess. Und da kommt es ja zu ganz verschiedenen Entscheidungen und zum Beispiel auch zu Entscheidungen, die ich vielleicht nicht teile. Ich möchte jetzt nicht hier unbedingt immer dieses Beispiel mit den Heizungen und Wärmepumpen nennen. Nehmen wir mal eine Steuererhöhung, die man nicht nachvollzieht und die man als richtig als politische Herrschaft dann auch versteht. Und Herrschaft, politische Herrschaft ruft ja nach Legitimation, und da findet sie diese in der Verfassung, die eben ihre Vorschriften hat über die Bildung staatlicher Organe, auch die Herbeiführung vom staatlichen Zwang und auch den Übergang der Staatsmacht, die ja zeitlich begrenzt ist, regelt. Die Rechtfertigungsfunktion. Ursprung für die Verfassungsbewegung moderner Verfassung hat insbesondere die Schutzfunktion, dass die Bürgerinnen und Bürger geschützt werden vor staatlicher Willkür. Und da wird eine Sache deutlich, auch beim Grundgesetz, so etwas ist ja auch immer so ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber dem Staat, indem der Staat, das macht er ja dann auch selbst, den Bürgern Grundrechte gewährt und Rechtsschutzmöglichkeiten einrichtet. Das wird besonders deutlich bei den Grundrechten, wie gesagt, Freiheits- und Gleichheitsrechten von Individuen. Es geht aber auch um bestimmte gesellschaftliche Institutionen, die besonders geschützt sind. Zum Beispiel Ehe und Familie, Artikel 6, das haben wir vorhin genannt. Auch Grundrechte im Bereich Kunst oder Wissenschaft, Religion spielen eine Rolle. Und auch so etwas wie die kommunale Selbstverwaltung, die grundgesetzlich geregelt ist. Und es muss also so etwas wie Kommunen geben. Das ist auch ein besonderer Schutz für diese Einheiten gegenüber staatlicher Willkür. Auch hier in dem Zusammenhang zu nennen ist etwa das Recht auf Bildung und Ausübung einer Opposition. Das ist so ein Element der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass die Möglichkeit einer Opposition in besonderer Weise durch die Verfassung geschützt ist. Und eben auch die Frage der Rechtsweggarantie, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass ihnen der Rechtsweg für alles Mögliche mit Blick auf die Ausübung öffentlicher Gewalt offen steht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal an den Bereich Schule denken, wenn jetzt ein Landesgesetzgeber sagt, die Klagemöglichkeit gegen Versetzungsentscheidungen, die heben wir auf, das macht sehr viel Arbeit immer und stört den Schulfrieden, das verbieten wir sozusagen, dann wäre das ein Verstoß gegen Artikel 19 Absatz 4, die Rechtsweggarantie. Wie alles Recht, was es gibt, hat das Grundgesetz auch eine Ordnungsfunktion. Also es macht verbindliche Regelungen über bestimmte Organisationsfragen. Nur ein Beispiel, es steht in Artikel 30, grundsätzlich ist die Erfüllung von staatlichen Aufgaben Sache der Länder, soweit eben nichts anderes vorgesehen ist. Ein Punkt durchaus, der die Ordnungsfunktion auf Verfassungsebene nochmal zeigt, ist der Artikel 44, wo es um den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geht. Da muss der Bundestag einen solchen einrichten, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder des Bundestages dieses möchte. Und dieses Viertel zeigt ja, wenn man das jetzt so leicht ändern könnte und sagt, ja, man braucht die Zustimmung von 2/3 des Bundestags, um einen Untersuchungsausschuss zu bilden, würde das ja, sag ich mal, den Gedanken des Untersuchungsausschusses ja sehr entgegenlaufen. Das ist ja so eines der scharfen Schwerter der Opposition. Also, mit Blick auf die Funktion, das sind diese vier, es gibt auch andere Systematisierungsmöglichkeiten, möchte ich das Fazit ziehen, dass es eben diese verschiedenen Funktionen gibt, die aber nicht isoliert zu sehen sind, sondern sich gegenseitig ergänzen und sich überlappen. Das kann man zum Beispiel am Grundsatz der Menschenwürde sehen, in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Da zeigt sich die Integrationsfunktion, aber eben auch die Schutzfunktion des Grundgesetzes. Was man auch sehr betonen muss, jetzt wird durch die Vorschriften, die ich hier exemplarisch genannt habe, jetzt Politik nicht irgendwie auf eine Weise völlig verrechtlich. Dass also Politik so eine Art, man sagt dann auch, bloßer Verfassungsvollzug ist und sich da im politischen Leben, das eigentlich fast schon alles determiniert ist, das würde sicherlich auf Dauer auch zum Scheitern einer Verfassung führen. Stattdessen macht sie so eine Rahmenordnung für den politischen Prozess mit bestimmten Wertentscheidungen, wie wir gesehen haben. Damit sie überhaupt richtig zum Zuge kommt und wirkt, gibt es noch weitere Voraussetzungen. Natürlich muss sie durch die Politik auch dann beachtet werden, zum Beispiel Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Also die Wege, die es gibt, um verfassungsgerichtliche Entscheidungen durchzusetzen, die Mittel, die man dazu hat, die sind weitaus schwächer als in anderen Rechtsbereichen. Wir haben gerade ein aktuelles Beispiel, das zeigt, dass das funktioniert. Ich denke an die Haushaltsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ja so sehr schwerwiegende politische Folgen hatte. Aber man muss ja auch sehen, dass die Politik diese Entscheidung annimmt und den Haushalt eben dann entsprechend anders gestaltet. Also das funktioniert, das gehört auch zur Geschichte der Bundesrepublik, dass das normalerweise Akzeptanz findet, die Auslegung des Grundgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht. Natürlich, und das ist eigentlich fast das Wichtigste, braucht sie auch den Rückhalt der Bürgerinnen und Bürger, die zum Beispiel entsprechend reagieren, wenn eine Regierung die Verfassung irgendwie bricht oder nicht verfassungsgemäß handelt, dass das eben politisch dann auch durch andere Wahlen und dergleichen Verfahren verhindert wird. Natürlich, Verfassungen sind einem Wandel ausgesetzt, der die Verfassung auch unter Druck setzen kann. Und das ist der nächste Punkt, um den es geht, nämlich das Grundgesetz im gesellschaftlichen Wandel. Wenn da nun sich gesellschaftlich was getan hat, was machen wir denn mit unseren Verfassungsnormen, mit unseren Verfassungsfunktionen? Ich möchte, jetzt dazu lädt ja auch das Grundgesetzjubiläum, einmal so ein paar Strukturveränderungen der Verfassung, also Verfassungsänderungen zeigen. Es handelt sich hier um Änderungen der Verfassung durch die Politik. Man kann die Verfassung ja auch, und das ist eigentlich noch viel mehr im Blickpunkt, durch die Justiz, eben durch das Bundesverfassungsgericht, ja weiterentwickeln oder neu interpretieren vor dem Hintergrund gewandelter gesellschaftlicher Bedingungen. Ein solcher, sag mal, Einschnitt durch die Politik, durch eine Verfassungsänderung, war etwa die Einführung der sogenannten Wehrverfassung von 54 und 56. Da ging es um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, Gründung der Bundeswehr. Die Notstandsverfassung von 68, Reform der Finanzverfassung von 69, der Länderfinanzausgleich wurde geregelt oder der große Steuerverbund von Einkommens-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Die Wiedervereinigung über Artikel 23, die natürlich eine Verfassungszäsur bedeutet, wie auch die Gründung der Europäischen Union 1992. Da hatte auf der europäischen Ebene die Intensität oder Dichte der europäischen Integration ein neues Niveau erreicht, auf das man verfassungsmäßig reagieren müsste. Dann gab es immer Schwierigkeiten, oder das ist ja so ein permanentes Problem auch, das konkrete Leben im Föderalismus im Deutschen. Föderalismusreform 1 und 2, also es ging um, sagen wir, Kompetenzänderungen, da haben die Länder verschiedene Kompetenzen zugestanden bekommen, das Beamtenrecht zum Beispiel. Die Föderalismusreform 2, da sind wir bei der Schuldenbremse, die wir jetzt ja ganz aktuell auch noch diskutieren. Eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wurde auch 2017 gemacht, die dann 2020 in Kraft trat. Das sind so Beispiele für Strukturveränderungen der Verfassung. Es gibt auch so einzelne Punkte. Der Asylkompromiss wird ja auch aktuell immer wieder diskutiert von 1993. Da geht es unter anderem um das Prinzip der sicheren Herkunftsstaaten. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wurde 1994 eingeführt, später auch der Tierschutz. Diese Norm, die hat erstmal so eine Art Dornröschenschlaf, hat ein Jurist gesagt, geführt, kam dann aber ganz groß raus, sozusagen durch den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Da hat dieser Artikel 20a, diese Verfassungsänderung, eine große Rolle gespielt. Da gibt es auch dieses Bonmot, dass man sagt, ja, wer Verfassungsrecht sät, wird Verfassungsrechtsprechung ernten. Ja, ist auch so, wenn man jetzt über Verfassungsänderungen diskutiert oder da was fordert, dann gibt es dann irgendwann auch entsprechende Urteile dazu. Der Digitalpakt Schule 2018 ist eigentlich auch ganz interessant. Da ging es um finanzielle Unterstützung des Bundes für, ja, zum Beispiel für Schulen, für Laptops und dergleichen. Wegen der Kultushoheit der Länder brauchte man da eine Verfassungsänderung. Sondervermögen Bundeswehr, das ist ja auch sehr bekannt und wird diskutiert. Dazu war auch eine Verfassungsänderung nötig in dem Finanzteil. An diesem Punkt sieht man zum Beispiel, wenn sich weltpolitische Entwicklung ergeben, kann man so verfassungsmäßig darauf reagieren, zum Beispiel durch eine Verfassungsänderung, wie gesagt, durch die Politik. Maßgeblicher noch eigentlich, wie man die Verfassung oder ihre einzelnen Normen zu verstehen hat und auslegen kann, ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich habe schon genannt, es gibt ja viele bekannte Entscheidungen, auch die auch große Zäsuren dargestellt haben. Aber jetzt zum Beispiel so eine Entwicklung Klimawandel, das war ja noch kein Thema im Parlamentarischen Rat oder dergleichen. Da kann man aber, ohne jetzt irgendwie ganz große Verfassungsteile neu einzufügen, eben auch durch Auslegung der Grundrechte ja zu einer zeitgemäßen oder einer modernen Antwort auf diese Frage oder einer modernen Auslegung kommen. Der Klimabeschluss aus dem Jahr 2021. Das Lissabon-Urteil zielt darauf, was ich vorhin sagte, mit der Entwicklung der Europäischen Union. Da war irgendwie was Neues im Gang, und das hat eigentlich Karlsruhe dann so Grundsätze aufgestellt zum Thema Verhältnis Nationalstaat und Europäische Union. Technische Entwicklung, Computergrundrecht, da geht es um den Kontext Freiheit und Sicherheit. Ja, wie kann der Staat eingreifen, inwieweit auf im Sinne sozusagen des Schutzes und der Sicherheit auf diese digitalen Systeme. Dann große gesellschaftlichen Debatten konnten irgendwie auch befriedet werden durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, jedenfalls zu weiten Teilen. Das Thema Homo-Ehe oder Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe ab 2002 oder die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch sind solche Beispiele. Wenn wir jetzt ganz an den Anfang gucken in die Geschichte der Bundesrepublik und die jetzt ja auch wieder sehr diskutiert werden, die Parteiverbote, die zwei bisher erfolgreichen Verfahren, 52 und 56, da wurde dann geklärt, inwieweit, wo sind die Grenzen politischer Betätigung, wo muss man sagen, trotz aller pluralistischen Demokratie, hier sind Grenzen überschritten. Ein Gedanke, den möchte ich auch noch mitgeben, wir sprechen jetzt vom Bundesverfassungsgericht als dem großen Verfassungsinterpreten, aber man kann ja auch sagen, ja auch die anderen vorhin genannten Verfassungsorgane, die legen das Grundgesetz ja auch aus, indem sie auf seiner Grundlage handeln. Jetzt hat zum Beispiel die Bundesregierung mit dem Haushalt oder der Bundestag mit dem Haushaltsentwurf, der dann gescheitert ist in Karlsruhe, auf eine bestimmte Weise das Grundgesetz ja ausgelegt und hat gesagt, also das ist noch verfassungskonform. Aber das ist auch ein Gedanke, den ich nicht unwichtig finde, vor allen Dingen, dass man ja auch sagen kann, also die Bürgerinnen und Bürger, wir legen das Grundgesetz ja auch auf eine Weise aus, indem wir unsere Freiheitsrechte ausleben und, wenn wir sagen, wir werden darin ungerechtfertigt beschnitten, dass wir diese auch einklagen können. Jetzt bin ich schon beim Schlussteil oder Diskussionsteil. Ich habe versucht oder mich bemüht, so ein paar Einblicke zu geben in die Verfassungspraxis, in diese Grundstrukturen, die jetzt seit Inkrafttreten des Grundgesetzes sich so herausgebildet haben. Wie geht es denn nun weiter? Und es gibt verschiedene Herausforderungen. Sie werden sicherlich auch noch weitere nennen, aber eine ist zum Beispiel im Kontext mit dieser, wie man oft formuliert, Erosion des Staates oder Erosion der Staatsgewalt. Zum Beispiel haben wir ja gesehen, dass das Grundgesetz die öffentliche Gewalt sehr, nicht durchreglementiert, aber ihr so einen Rahmen gibt. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn man sich anschaut, die Internationalisierung von öffentlicher Gewalt? Es kommt ja jetzt nicht alles aus Berlin, sondern wie gesehen eben auch aus Brüssel zum Beispiel oder Luxemburg und Straßburg. Oder eben auch im Bereich des Völkerrechts gibt es dann ja auch Ausübungen von öffentlicher Gewalt, die jetzt aber nicht durch das Grundgesetz so erfassbar sind. Da ist die Frage, ist es vielleicht so, dass die Bedeutung des Grundgesetzes, der Verfassung vielleicht schwindet durch die Internationalisierung? Auf der anderen Seite sehen wir ja immer, wenn es um die konkrete Gestaltung des Lebens geht, da sind ja auch die nationalen Rechtsordnungen, selbst wenn sie internationales Recht anwenden, stehen da ja ganz im Blickpunkt. Eine andere Frage ist, der Staat hat ja im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben übernommen. Da steht gar nichts im Grundgesetz, dass er das müsse oder dergleichen, sondern das hat sich politisch auch irgendwie so entwickelt. Es wird immer komplexer, auch Verwaltungstätigkeit zu machen. Oft ist man auch mit privaten Unternehmern, arbeitet man zusammen, und da ist die Frage, ist denn diese Form, die letztlich öffentliche Gewalt bedeuten, haben die so einen unmittelbaren Verfassungsbezug, dass die Verfassung mit ihren Grundgedanken dort hineinkommt. Was immer die Frage ist, nochmal dieses Bild der realen Verfassung, von der ich vorhin sprach, also die tatsächlichen sozialen, politischen, gesellschaftlichen Verhältnisse. Es kann ja zum Beispiel sein, im Bereich der Digitalisierung sieht man es ja mit den großen Playern, die auch hohe gesellschaftliche Macht haben, muss man leider eben auch nennen, die Kriegsgefahren. Das ist ja eben auch Thema. Wir haben das ja auch gesehen beim sogenannten Sondervermögen, Kriegsgefahren, die ja auch irgendwie die Grundsätze unseres Zusammenlebens in den Blick nehmen. Und was aktuell sehr diskutiert wird, das Thema Extremismus. Und da kann man jetzt ja fragen, jetzt wenn wir jetzt so verschiedene Gefährdungen unserer Verfassung sehen, sollten wir da nicht so eine Art Pflicht zur Verfassungstreue einführen? Würde das nicht die ganzen Sachen sicherer machen? Ich spreche jetzt nicht von der Verfassungstreue der Beamten, da geht es ja insbesondere um ein besonderes Näheverhältnis von Staat und der Person, sondern die Idee, also eine verbindliche Verfassungstreue für alle. Und wenn das diskutiert wurde, da hat auch Karlsruhe eine klare Antwort drauf gegeben. Ich möchte dieses Zitat nun kurz vorlesen. Die Bürger sind nicht gehalten, die Wertsetzungen der Verfassung persönlich zu teilen. Das Grundgesetz baut zwar auf der Erwartung auf, dass die Bürger die allgemeinen Werte der Verfassung akzeptieren und verwirklichen, erzwingt die Werteloyalität aber nicht. Die Bürger sind daher auch frei, grundlegende Wertungen der Verfassung in Frage zu stellen, solange sie dadurch Rechtsgüter anderer nicht gefährden. Die pluralistische Demokratie des Grundgesetzes vertraut auf die Fähigkeit der Gesamtheit der Bürger, sich mit Kritik an der Verfassung auseinanderzusetzen und sie dadurch abzuwehren. Das ist aus einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2001, da ging es um eine rechtsextremistische Demonstration. Wir sehen daran, dass wir, und das hat der Verfassungsrechtler Horst Dreier diese Formulierung entwickelt bzw. aufgegriffen, dass wir ja mit einem Risiko leben, mit dem Risiko einer freiheitlichen Verfassung, die letztlich auf dem Austausch von Meinungen basiert. Und das muss man sich dann auch bewusst sein, den Gewinn, den man hat durch die freiheitliche Gesellschaft, durch die Möglichkeiten, die sie bietet, dass da eben auch das Risiko besteht, dass diese Möglichkeiten so genutzt werden. Und es eigentlich im Grundsatz werden diese Möglichkeiten eröffnet. Die Grenze ist dann, wenn die freiheitliche, die pluralistische Demokratie, dieser Konsens, der ihr zugrunde liegt, wenn der aus dem Weg geräumt werden soll. Jetzt haben wir auch viel gesehen, also wir sind ja jetzt hier auch beim Thema wehrhafte Demokratie. Da hat das Grundgesetz ja auch sehr viele Vorschriften, Verfahren dazu. Die sind da, darüber kann man diskutieren. Aber ich finde noch wichtig zu betonen, was Gerhard Baum vor ein paar Tagen in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat in einem Interview. Die Verfassung wird verteidigt durch uns, die Bürger, und sonst niemanden. Und mit diesen Gedanken möchte ich jetzt meine Ausführung beenden. Vielen Dank.
Das war Gero Kellermann mit seinem Vortrag 75 Jahre Grundgesetz, die Zukunft der Verfassung. Und ich habe jetzt noch einen Tipp für euch. Wir bei Deutschlandfunk Nova haben nämlich einen neuen Podcast. Unboxing News heißt er. Da suchen wir uns jeden Tag eine Nachricht heraus, ein Thema, das gerade wichtig ist. Und genau dazu sprechen wir dann mit Menschen, die es ganz persönlich betrifft. Ihr hört also persönliche Perspektiven und wir ordnen das Ganze aber natürlich auch noch ein. Unboxing News ist genau der richtige Podcast für euch, wenn ihr die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, besser verstehen wollt, wenn ihr wissen wollt, was das für einzelne Menschen konkret bedeutet und wenn euch die schiere Menge an unterschiedlichen News auch manchmal überfordert. Unboxing News gibt es jeden Tag um 17 Uhr und den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Ich bin Nina Bus-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.